aus ihm. Und er will dann auch zum guten Wagen kriegen, weil wenn jetzt der junge Bursch früher nicht geniedert wird, dann war das sowieso schon reichlich
nicht. Als Kavaliersdelikt, so wurde die Wilderei lange Zeit bezeichnet. Jeder dritte junge Mann ging damals illegal auf die Jagd, schätzt ein Historiker. Doch warum? Was trieb sie an? Und welche Rolle spielten Frauen in der Wilderei?
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meiner Kollegin Simona Pinnwinkler beleuchten wir jede Woche einen oder mehrere Orte in Salzburg, die eine dunkle und mystische Geschichte haben. Eine Staffel, 11 Folgen, sind bereits im vergangenen Winter erschienen. Nach einer Sommerpause sind wir nun aber wieder zurück. Meine Kollegin Simona hat sie dafür in der vergangenen Woche mit in den Pongau genommen. Dort sollte nämlich während des Zweiten Weltkriegs die NS-Elite ausgebildet werden, genauer gesagt in der deutschen Heimschule Kreuzberg. Falls Sie sie noch nicht kennen, hören Sie sich unbedingt die Folge im Anschluss an. Heute nehme ich Sie aber mit in den Pinzgau. Dort war ich im Regionalmuseum in Unken, wo aktuell noch eine Ausstellung zur Wilderei in dieser Region zu sehen ist. Kustos des Kalchofenguts ist Sepp Auer. Dass sich das Regionalmuseum gerade mit dem Thema Wilderei beschäftigt hat, liegt vor allem daran, dass in Unken viele Zeugnisse von Wilderern gefunden wurden und auch noch heute zahlreiche Wilderergeschichten erzählt werden.
Aber in der Region, das war immer Grenzgebiet. Das war früher so. Das Salzburgerei Bundesland war sogar der ureigenes Bundesland. Ja, bevor es die Wilderei richtig zähnlich gekommen ist. Und da ist Bayern, also 2 Kilometer nach Bayern, 1 paar Kilometer nach der Ruhe, und da ist der Pinzgau. Und die Wilder waren ja auch so schlau, die haben zuerst im Fremdenrevier gewildert, wo sie im eigenen Revier angeschossen haben. Und darum ist diese Region sehr von Wildern verseucht gewesen.
Wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück. Die Wilderei im Ostalpenraum war vom späten Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert hinein ein überaus populärer, man könnte fast sagen, ein Brauch. Sie wurden als Rebellen der Berge romantisiert dargestellt, hielten damit aber vor allem, so wie sie es verstanden, an ihrem Grundrecht der freien Jagdausübung fest. Damit trotzten sie der Obrigkeit, dem Erzbischof und den staatlichen Verboten. Durchschnittlich gab es an jedem Pflegegericht in Salzburg, des Salzburger Erzstifts, 2 Wildererprozesse im Jahr, schreibt Norbert Schindler, ehemaliger Professor für Geschichte an der Universität Salzburg. Er schätzt zudem, dass damals jeder dritte junge Mann illegal jagte. Die Prominenz der Wilderei, aber auch der Mythos, der die Wilderer umgibt, resultiert gerade aus diesen Geheimnissen und den Gerüchten, die sie umgaben und natürlich auch der hohen Dunkelziffer.
Und er will dann auch zum guten Wagen kriegen, weil wenn jetzt der junge Bursch früher nicht geniedert wird, dann war das sowieso schon reichlich nicht. Außerdem hat man nachher das Wilder verkauft, bei irgendeinem Wirt, und der hat ein bisschen was gezahlt. Und dann hat er dann natürlich bei der nächsten Waldfahrt seine allerliebsten Holzkettel kaufen können, oder ein bisschen was. Und der hat dann Geld gehabt, und die anderen jungen Burschen haben kein Geld gehabt, die waren ja bloß Knechte und so.
Sprich, das war auch eher so eine Mutprobe und sich beweisen,
ja,
oder?
Ja.
Unter den Jungen.
Einer, was nicht gewildert hat, das ist der schlechte Kartenkopf.
Nicht selten trafen dabei Jäger und Wilderer aufeinander. Das endete nicht immer friedlich. So wird im Kalchofengut in Unken zum Beispiel die Geschichte vom Berger Zenz erzählt. Wir schreiben das Jahr 1920. Am 14. November wilderten dort 2 Bauernburschen an den Südhängen des Stadelhorns. Einer der Wilderer, der Berger Zenz, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Vinzenz Wörgetter hieß, kam dabei zu Tode. Ein Jäger erwischte die beiden Wilderer, schoss auf sie und traf einen von ihnen. Sogar ein Lied wurde über deren Geschichte geschrieben. Es erzählt vom Zusammentreffen der beiden Bauernburschen aus Reit bei Unken mit einem bayerischen Jäger aus der Ramsau bei Berchtesgaden.
Natürlich in Unken gibt es ja auch viele mehrere, wo entweder der Jäger den Wilder erschossen hat oder umgekehrt. Weil wenn der schon ein paar Mal erwischt worden ist und da hat er wirklich eine Höchststrafe gedroht, dann ist man einfach der Verhaftung oder der Verurteilung irgendwie oben ausgenommen Jessen. Ja, wenn es dann richtig heftig geworden ist, dann würde ich mich mal schossen. Und das ist aber ein sehr heikles Thema. Es gibt mehr so viele bei uns, aber man muss da wirklich aufpassen, man muss die Nachkommen fragen, die Angehörigen dürfen das überhaupt veröffentlichen. Das ist ja kein Kavaliersdelikt, sondern das ist doch wirklich ein Mord, ist ein Verbrechen. Und wenn man die Zusage hat, dann kommen erst so einzelne Fälle, wo sie sowieso allgemein bekannt waren. Es waren ja sogar Martal da, hier starb der ehrenwerte Jüngling so und so durch den Schuss seines hinterlistigen Jägers und was bin ich
jetzt. Sepp Auer berichtet noch von einem zweiten bekannten Fall aus dem Pinzgau.
Bei uns hat es sogar eine Frau gegeben, die war die berüchtigste und Gallen wahrscheinlich. Sie war in Unkern Sennerin, stammt aber aus Weidring, die Nachbargemeinde in der Ruhe. Und ja, die war berüchtigt, weil die hat natürlich auch einen Ruck gehabt, weil sie heute war die Schönste, aber. Und hat natürlich die Wehr im unteren Ruck versteckt, damit die Chantonie kommen, so wie Jäger. Die haben zwar gewiss, dass sie unter den Ruck. Sie sind so untersteht und schauen unter Kille. Und das haben sie natürlich die Herren natürlich auch nicht Vertrag.
Es ist die Geschichte der Sennerin Ursula Dichter, auch einfach nur Mena genannt. Sie war vor etwa 100 Jahren Hirtin bei einem Bauern in Gföll, später dann Haushälterin in St. Martin. Die Sennerin war dafür bekannt, Pfeife zu rauchen und für ihre Wilderei. Erwischt wurde sie jedoch nie. In Unken erzählt man sich, dass sie die erlegte Gams in ihrem Korb unter Latschen versteckte. Das Gewehr jedoch versteckte sie unter ihrem Rock, ihres Kleides. Und weil es sich nicht gehörte, selbst für die Gendarmerie unter den Kittel von Frauen zu schauen, wurde sie dort auch nicht entdeckt. Frauen in der Wilderei waren jedoch eine Seltenheit. Historiker Norbert Schindler hat hunderte Gerichtsakten durchgesehen. Er sagt, die Pression der Obrigkeit damals auf Frauen und ihre Sittenzucht war denkbar stark und deshalb solle man nicht die Geschichten von wilderer Amazonen erwarten. Dennoch spielten Frauen in der Wilderei eine wichtige Rolle, sagt er.
Sie haben sich ja mit der Rolle der Frauen auch beschäftigt. Wie war denn diese Rolle der Frauen in Bezug auf die Wilderei?
Also sie haben natürlich kaum das kommt praktisch nicht vor. Also da ist das Geschlechterrollenbild sehr dicht. Die Jagd ist einfach männlich. Der Punkt ist eben die Verwertung. Das Wild, das ist weiblich. Es nützt ja nichts, irgendwie das Wild zu schießen, wenn man es nicht hinterher irgendwie verwerten kann. Insofern spielen die Frauen natürlich eine enorm wichtige Rolle, aber keine, die sozusagen direkt mit dem Jagen zu tun hat. Und interessant ist eben, jetzt rechtsgeschichtlich und kriminalhistorisch verfolgt wurde nur die Jagd, also der männliche Part, aber nicht die Verwertung. Also wenn man Frauen dabei erwischt hat, ja, dass sie da aber irgendwas verkocht haben, also so wie man damals sagte, dann gab es in der Regel eine Abmahnung, aber es gab nicht diese Strafen, ja, und vor allem nicht diese drakonischen Strafen.
Und wahrscheinlich haben sie auch eine große Rolle dabei gespielt, dicht zu halten und das Geheimnis zu wahren. Ja,
und sie haben also zum Beispiel in den Banden haben sie eine Rolle gespielt als Trägerinnen. Sie haben sich also dieses Wild da um den Leib geschnallt und sind dann abmarschiert, weil die Jäger sie ja in den Weiden keine Leibesvisitation machen durften, ja, weil das verboten war. Deshalb hat man also da so Mädchen, Sängerinnen und so weiter, die hat man da also bevorzugt als Trägerinnen engagiert, weil das einfach eine sichere Sache war. Die konnten ja im Grunde nicht kontrolliert werden. Dann haben sie natürlich also aufgrund dessen natürlich auch Waffen transportiert, sehr häufig. Weil da galt dasselbe. Man konnte die nicht kontrollieren. Und viele dieser wilderer Gewehre waren zerlegbar. Also irgendwelche Stutzen, die man zerlegen konnte oder einklappen, sodass man die ganz gut dann irgendwie auch am Leib transportieren konnte.
Eine der wenigen Frauennamen, auf die Schindler in den Gerichtsakten stieß, ist Walburga Reiterin. Auch sie war Sennerin auf einer Alm südlich des Pasluik. Und sie wurde 1713 wegen Wilderei, also dem Eingriff in fremdes Jagdrecht, verurteilt, kam aber recht glimpflich davon. 2 Tage Haft in der Festung Hohenwerfen lautete die Strafe, was wohl vor allem daran lag, dass sie Fallen aufgestellt hatte, anstatt zum Gewehr zu greifen. Sie konzentrierte sich bei der Jagd auf Kleintiere, vor allem Murmeltiere.
Also es war mehr eine symbolische Sache. Man konnte sie ja nicht laufen lassen, aber man hatte natürlich auch überhaupt kein Interesse, sie nun da irgendwie schwer zu bestrafen, weil es war ganz klar, also diese schweren Strafen richteten sich gegen diese Männer, die das sozusagen notorisch und immer wieder getan haben. Und das wollte man natürlich unterdrücken.
Doch warum gingen damals eigentlich so viele Männer und vielleicht auch ein paar Frauen illegal auf die Jagd? Dafür hatte wohl jeder auch ein bisschen seine eigenen Gründe. Wilderer sagten zum Beispiel, dass es ihnen darum ging, sich selbst und die Familie zu ernähren. Oder wie Sepp Auer bereits berichtete, hatte das Wildern, so wie er es sagt, zum guten Ton gehört. Eine Art Mutprobe. Laut des Historikers Norbert Schindler steckt dahinter auch noch etwas anderes.
Der zentrale Punkt, um den sich alles dreht im Grunde, sind die unterschiedlichen Rechtsvorstellungen, also der bäuerlichen Bevölkerung und der Herrschaft. Also die Herrschaft hat ja seit der Feudalzeit im Grunde das gesamte Jagdrecht für sich exklusiv beansprucht und dann also eben mit entsprechenden Strafen dagegen vorgegangen, wenn andere eben nicht Adlige, nicht die Jagdberechtigte also gejagt haben. Und für die Bauern jedoch war es so, dass das Jagdrecht immer einfach zu ihrem Lebensalltag gehört hat. Das heißt, die wollten sich das Jagdrecht nicht nehmen lassen und haben das als illegal betrachtet. Also dass das im Grunde die Aristokratie ihnen das Jagdrecht entzogen hat. Und Sie wissen ja vielleicht, also im Bauernkrieg und sowas war das ein Hauptthema. Ja, also die Jagdrechte, Jagd- und Fischereirechte für die Bauern. Und das zieht sich im Grunde durch. Das ist der Konflikt, ja, der sich durchzieht. Also die Bauern haben nie akzeptiert, dass sie da aus der Jagd ausgeschlossen worden sind. Und umgekehrt haben sie genau aus diesem Grund sich selber auch nie als Wilderer bezeichnet. Das ist eine Bezeichnung der Obrigkeit und der Kriminaljustiz. Sondern sie haben immer gesagt, wir jagen. Ja, das heißt, wir sind Jäger. Ja. Also da sieht man diese alte Kontinuität, dass sie einfach am Jagdrecht festgehalten haben, egal wie stark das kriminalisiert worden ist.
Außerdem unterschied sich die Wilderei in Salzburg auch regional.
Die wichtige Unterscheidung in Salzburg ist in der Wilderei ist natürlich die zwischen Flachgau und dem Gebirge. Dort ist die Wilderei jeweils doch relativ verschieden. Immer in erster Linie deshalb, die großen Wälder sind ja im Flachgau. Dort war auch die stärkste Jägerkontrolle und von dort ist auch relativ vieles übermittelt an Konflikten, also von dem wir wissen. Während wir aus dem Gebirge eben bezeichnenderweise nur wenig wissen, weil dort diese Schweigemauer herrschte. Also im Gebirge war es natürlich völlig unmöglich, irgendwie jemanden zu denunzieren oder auffliegen zu lassen. Und auch für die Jäger stellte sich das Problem ja dar, wenn man jemanden erwischt hat. Vielleicht lässt man ihn lieber laufen. Sonst hat man die ganze Gemeinde am Hals. Der andere Punkt ist, dann muss man ein Protokoll erstellen und so weiter. Dann geht es in die Schriftlichkeit. Und viele Jäger da im 18. Jahrhundert waren natürlich noch nicht so sehr sattelfest in der Bürokratie und haben also lieber dann darauf verzichtet, eine Anzeige hinaus nach Salzburg an die Oberjägermeisterei zu melden. Ich meine, die Oberjägermeisterei in Salzburg war weit. Also die haben das nicht in Erfahrung gebracht, wenn es nicht gemeldet worden ist. Also von daher gibt es dann eben bei den Jägern dann eher so eine Tendenz, sich da ganz buschikos durchzusetzen. Also wenn man jemanden erwischt, ihm zu sagen, ja, diesmal lasse ich dich laufen, aber beim nächsten Mal bist du dran.
Was man heute über die Wilderei weiß, stammt von Erzählungen, von Generation zu Generation, aber auch vor allem aus den Gerichtsaufzeichnungen. Die Dunkelziffer ist demnach entsprechend hoch. Die Fälle, die tatsächlich angezeigt wurden und vor Gericht landeten, sind wohl nur ein Bruchteil des tatsächlichen Ausmaßes der Wilderei.
Aber es ist natürlich immer nur ein kleiner Prozentsatz dann nach Salzburg gemeldet worden. Also die Dunkelziffer ist und bleibt natürlich riesenhoch, vor allem im Gebirge.
Kann man dann überhaupt Rückschlüsse ziehen, wie verbreitet die Wilderei?
Ja, ich denke, man kann im Flachgau kann man das schon. Also dort ist also natürlich diese Kontrolle der Jäger erheblich stärker gewesen. Und zwar auch von sozusagen vom Bischof her so gewollt. Da war immer der Punkt. Also man behandelt die Leute im Gebirge eben völlig anders als die heraus. Das hängt auch natürlich mit der Sozialstruktur zusammen. Im Gebirge gab es halt so relativ viele große Bauern, alteingesessene. Ursprünglich waren natürlich auch die ganzen, der Handel und vor allem der Bergbau. Das war ja alles, also der Reichtum Salzburgs war ja im Gebirge. Ja. Und dort saßen sozusagen die reicheren Leute und die hat man natürlich vorsichtiger behandelt als die draußen im Flachland. Das waren eher die kleinen bis mittleren Bauern, also die man also dann natürlich viel eher bestrafen konnte und so. Und so hat natürlich dieses Innergebirg immer ein bestimmtes Sonder- und Eigenleben geführt, was auch respektiert wurde von seitens des geistlichen Staats. Also bis zu einem bestimmten Ausmaß.
Die Strafen wurden mit der Zeit immer härter, sagt Norbert Schindler. Für Ersttäter gab es eine Geldstrafe. Wurde man jedoch öfter erwischt, wurden die Strafen höher, bis hin zur Strafarbeit oder dann sogar Haftstrafen.
Und dann war das natürlich so, dass die staatliche Bürokratie, also dieser geistliche Staat, die hatten es natürlich immer intensiver, als sie da gemerkt haben, die Bauern halten sich einfach nicht dran. Die wildern einfach weiter oder jagen einfach weiter. Dann haben sie jetzt angefangen, das zu bestrafen. Und das wurde sukzessive immer härter, diese Strafe. Und ja, insofern ging eben die Schere immer weiter auseinander. Denn das empfand man natürlich als eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, ich meine, Sie müssen sich vorstellen, dass jemand, es war so, dass man in der Regel, also da im 18. Jahrhundert, für Ersttäter gab es normalerweise Geldstrafen. Da hat man für so, das war festgelegt, so nach Katalog, für den Hirschen 20 Gulden, ja. Also, das war schon ordentlich, ja. Aber es war vielleicht, wenn jemand nicht völlig arm war, war es gerade noch zu machen, ne? Ja. Aber beim zweiten Mal, ja, da ging es mit der Geldstrafe schon nicht mehr ab, sondern dann ging es schon, also Strafarbeit am Mönchsberg. Steinbruch heißt das, Steinbrucharbeit. Ja, und wenn Sie dann beim zweiten Mal schon ein Jahr im Steinbruch arbeiten müssen, ich meine, die Arbeit dort in diesen Steinbrüchen war so, dass man nicht wusste, ob man ein Jahr überlebt. Und wenn man nochmal, sie noch ein drittes Mal erwischen ließ, dann 5 Jahre Steinbruch oder so. Oder Landesverweisung. Was natürlich für einen Bauern heißt, dass er im Grunde keine Existenz mehr hat.
Die Strafen hingegen hingen aber auch von der Art des Tieres ab, das erlegt wurde. Während die Sennerin Walburger Reiterin, von der wir vorhin gehört hatten, gerade einmal 2 Tage in der Haft für ihre Murmeltierjagd verbüßen musste, waren die Strafen zum Beispiel für die Jagd nach Steinböcken deutlich härter.
Es gab natürlich noch Steinböcke, eigentlich nur wenige. Die standen also unter besonders starkem Schutz. Das heißt, die Strafen für Steinbockwilderei waren drakonisch. Ja. Also das hieß, Steinbockwildern hieß Hand abhauen. Ja. Also mittelalterliche Strafen. Wiederholungsfall, Todesstrafe.
Wir kommen zurück nach Unken. Dort sei zu jeder Tages- oder Nachtzeit gewildert worden, sagt der Kustos des Regionalmuseums.
Sonntags war sehr gut besucht für Wilderer, Reitalen, drüben, Weidlingsteinplatte. Also so, was meinst du? Sehr gerne zu Kirchzeiten, dass wir in Unken Kirche haben, aber die Jäger, die haben wir bei Wohnen gefreut, dass sie sind, und sind da sehr viel Kirchen geworden, bis sie auch so gesehen werden, weil die waren ein bisschen Obrigkeiten. Und ja, man weiß das nicht. Wenn sie da in 4 Stunden abgelassen wird, sondern wenn sie ein Wochenende wohl abführen, wenn sie am nächsten Tag dann das Wetter passt hat, ein bisschen neblig oder irgendwas, dann ist natürlich schon am nächsten Tag, obwohl wenn man in der ersten Nacht nichts erwischt hat. Mhm. Dann blind, bis man was hat.
Gut, aber die Jäger werden das auch gewusst haben. Okay, jetzt ist neblig am nächsten Tag oder ja, das Wetter.
Der Jäger war ganz genau wisst, wer wo wird. Die haben da schon etliche Mal erwischt worden, gesehen worden, haben das wieder rausgekommen. Und sie haben ganz genau gewusst, der wird. Die haben sie gewusst. Nur, bis man den dann auch kriegt. Und die Jagdbesitzer waren oft auch so schlau, die haben oft den größten Wüder in der Umgebung, haben die dann eingestellt als Berufsjäger. Da haben sie das Wüder losgehabt. Und der Berufsjäger hat dann schon mal gewusst, wo seine Kumpane sind. Der hat halt die dann nicht wirklich verfolgt, sondern sie denken sollte, was auch, mein Revier will das lieber nicht, weil ich weiß, wo du bist. Also es ist auch ein anderes Revier.
Das war die Folge zur Wilderei in Salzburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Heimat, den es zu beleuchten gilt? Dann schreiben Sie uns per Mail an podcast@sn.at. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.